Willkommen bei einer neuen Folge des TV Media Podcasts. Mein Name ist Peter Slawin und zu Gast habe ich heute den ehemaligen UEFA-Nahost-Korrespondenten Karim El-Ghouari. Willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, ich freue mich sehr. Bevor wir über Sie losstarten mit Beruf, ORF, Nahost, Ihr neuer Podcast, ein ganz kurzes Resümee noch zur Fußball-WM. Tut mir leid, auch wenn es vielleicht bitter ist, Ägypten ist ganz, ganz bitter ausgeschieden gegen Argentinien.
Ja,
wie fühlen Sie sich?
Ein echtes Fußballdrama gestern. Ich meine, ich war auf dem absoluten High nach dem 2-0. Also das hat ja wirklich niemand so erwartet. Und ich habe wirklich, die Ägypter haben einfach toll gespielt. Sie haben sehr klug gespielt. Sie haben eine, glaube ich, wirklich sehr gute Mannschaft, die eben nicht nur auf ihren Star Mohamed Salah fixiert ist, wie viele Jahre vorher, sondern einfach wunderbar zusammengespielt haben. Und dann die letzten 18 Minuten ist natürlich mein ägyptisches Herz gebrochen. Und dann
vorstellen.
In der 90. Minute, also es war wirklich grauenhaft. Gibt natürlich jetzt gerade in Ägypten eine große Diskussion, die fühlen sich unfair behandelt, weil es ja wirklich zwei Fouls gab, die sehr unterschiedlich behandelt wurden. Eines, da wurde den Ägyptern das Tor aberkannt und bei dem anderen wurde es dann eben nicht gepfiffen und hat dann zum letzten Tor geführt. Also da gibt es jetzt auch noch eine Diskussion. Also, aber es war einfach so wie Fußball halt ist. Ja. Also,
grausam.
Drama.
Ja. Da können wir Österreicher eh ein Lied davon singen, weil Messi das 1-0, glaube ich, war das Argentinien gegen Österreich, hätte man auch abpfeifen können. Davor war ein Foul an Schlager, wenn man nicht alles täuscht.
Aber die Österreicher sind weitergekommen als die Deutschen.
Wobei, nur ein paar Tage weiter, muss man sagen.
Stimmt.
Zu wem? Sie hätten ja eigentlich Ägypten, Österreich, Deutschland, haben Sie zu allen geholfen?
Ja, eigentlich zu allem. Aber ich muss sagen, also wenn jetzt Ägypten gegen Österreich oder Deutschland spielen würde, wäre ich für Ägypten. Mhm. Also, weil ich auch ein nicht nur für Ägypten, ich bin ein großer Fan afrikanischen Fußballs. Ja, also ich habe auch sehr mitgelitten mit Kap Verde und mit Senegal. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was mit Marokko und Frankreich passiert, weil die marokkanische Mannschaft verfolge ich jetzt auch schon lange. Habe sie auch bei der letzten WM, als ich ja da mit auch dabei war im ORF-Team, was darüber berichtet hat, die ganzen Spiele Marokkos live gesehen und diese ganzen marokkanischen Fans auch. Also das ist schon eine besondere Mannschaft auch.
Ja. Ägypten hat sich eben, Sie haben es angesprochen, jetzt einmal noch zum Fußball, zur WM, sehr benachteiligt gefühlt nach diesem Spiel. Ich habe mir dann kurz gedacht, kann man das ummünzen auf das Volk oder auf den Nahen Osten, dass sich die Leute dort benachteiligt fühlen?
Ja, das ist vielleicht tatsächlich irgendwie eine Metapher, die vielleicht sozusagen das Gefühl einer ganzen Region wiedergibt oder sich schon auch unfair behandelt zu fühlen, was dann natürlich auf den Fußball dann übertragen wird.
Ja. Der ägyptische Trainer hat so ein Zeichen übrigens gemacht, wo er beide Hände oder Arme überkreuzt hat. Was bedeutet das?
Ja, da gibt es verschiedene Interpretationen. Es gibt ja dieses X der FIFA No to Racism. Ob er das gemeint hat, dessen Seele war gestern natürlich am Kochen. Also der hat ja dann auch noch eine gelbe Karte bekommen. Also der ist auch bekannt dafür, dass er seine Emotionen nicht hinterm Berg hält.
Ja. Was ja eigentlich schön ist beim Fußball, muss man sagen. Kommen wir zu Ihnen. Sie sind geboren in München, auch aufgewachsen in München. Wie ist es als Halbägypter in den 60ern und frühen 70ern in München aufzuwachsen?
Ja, das ist so, ich bin ja ein bisschen so eine wandelnde Identitätskrise zwischen Biergarten und Wasserpfeife. Nein, damals ich war eine der einzige, sag mal, in meiner Klasse damals mit, wie wir heute sagen, Migrationshintergrund. Ja. Ja. Das war damals relativ selten.
Ja.
Und ich habe mich damals auch nicht wirklich sonderlich als Ägypter gefühlt. Ja, damals wurde ich dann auch irgendwann statt Karim wurde ich Kaci genannt. Also das war mit damals Kaci Schwarzenbeck bei Bayern München. Hat mir dann in der Schule gegeben.
Sind wir wieder beim Fußball?
Sind wir wieder beim Fußball. Und so, und da habe ich mich eigentlich sehr, sehr deutsch gefühlt und dann irgendwie meine ägyptische Seite eigentlich wirklich erst später mit Reisen zur Familie nach Ägypten und dann.
Der Vater später, ist Ägypter, die Mutter.
Vater ist Ägypter, Mutter war Deutsche. Und regelmäßig dahin gefahren und habe sozusagen das dann entdeckt als meine zweite Wurzel. Aber das Interessante ist, ich sagte ja, man ist so eine wandelnde Identitätskrise. Man gehört nie wirklich richtig dazu. Irgendwo. Ja, und damit muss man irgendwann sozusagen sich Frieden schließen. Also
weder die eine noch die andere Seite.
Naja, wenn ich hier, also es gibt ja immer noch Leute, die mich in Österreich fragen oder in Deutschland. Sag mal, Karim, was wir dich schon immer mal fragen wollten, warum sprichst du so gut Deutsch? Und dann sage ich immer sozusagen als Antwort, wieso, wo haben Sie Ihr Deutsch gelernt? ich habe das auch mit meiner Mutter mich eingesungen sozusagen. Und dann kommst du nach Ägypten und dann sagen die Leute, sag mal Karim, warum sprichst du so komisch Arabisch? Also du gehörst irgendwie nie richtig dazu. Das ist so Teil dieser Wandel-Identitätskrise und dann muss man damit Frieden schließen und ich glaube, dass es auch kein Zufall ist, dass da, wo ich gelandet bin, also sozusagen in so einer zwischen den Stühlen, so einer Brückenfunktion zwischen Deutschland, Österreich und der arabischen Welt und Ägypten auf der anderen Seite, das ist, glaube ich, kein Zufall, sondern es ist tatsächlich die Nische, die natürlich mir genau passt, ein bisschen der Beobachter wirklich auf allen Seiten zu sein, weil du nie richtig dazugehörst, bist du immer so ein bisschen, hast du den Beobachterstatus und du kannst dann in der arabischen Welt oder in Ägypten oder sonst wo eben, bist du fähig, die richtigen Geschichten zu finden und andererseits bist du aber auch fähig, sozusagen die Geschichten so zu erzählen, dass sie in Österreich und in Deutschland ankommen. Also da bist du schon am richtigen Platz mit dieser wandelnden Identitätskrise.
Wann haben Sie denn gewusst, dass Sie diesen Beruf ausüben wollen?
Naja, das war also nach meiner Schulzeit war das, da bin ich dann, habe ich mich für die Münchner Journalistenschule beworben, bin dann gnadenlos durchgefallen damals.
Wirklich? Ja.
Warum? Hat Armin Wolf mal eine sehr schöne Laudatio gehalten, als ich Concordia Journalistenpreis erhalten habe, mein erstes journalistisches Scheitern damals. Also relativ früh, ja.
Also tatsächlich gleich nach der Matura, oder wie?
Ja, genau. Also direkt nach der Matura. Mhm.
Also zuerst gescheitert und dann?
Dann habe ich rumgefragt, was mache ich jetzt? Und dann haben mir eigentlich viele Leute geraten, du musst dir eine Nische suchen, genau das. Also du musst dir irgendwas suchen, was jetzt kein Journalismus studieren und keine Kommunikationswissenschaft oder irgendwas, sondern such dir irgendwas, wo gefragt ist als Spezialgebiet.
Mhm. Ja.
Und dann habe ich Islamwissenschaft und Politik mit Schwerpunkt Nahost in Berlin studiert und es hat funktioniert, ja.
Mhm. Jetzt habe ich mich gefragt, ob man über den Nahen Osten sprechen kann, ohne Krise, ohne Krieg, ob das möglich ist. Können wir mal die schönen Seiten des Nahen Ostens nahebringen?
Naja, es gibt, also das ist einer der interessantesten Gegenden dieser Welt, finde ich, und einer der ältesten Kulturen dieser Welt sind in dieser Region entstanden, sei es jetzt in Ägypten oder sei es im Zweistromland. Wir haben diese ganze Palästina-Israel natürlich auch aus alter Geschichte. Also es ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort, würde ich sagen, ja. Mit sehr lebhaften Menschen, meist sehr freundlichen Menschen und mir macht es eigentlich immer sehr viel Spaß, ich lebe ja in Kairo, ich lebe nicht in Wien. Mein Wohnsitz, Hauptwohnsitz ist in Kairo, also ich bin die Mehrheit der Zeit in Kairo, auch jetzt noch. Und das finde ich auch gut so. Ich finde auch gut, weil es oft so ist, dass manchmal das Leben in Deutschland und Österreich ein bisschen langweilig.
Wirklich?
Ja, weil alles funktioniert wenn man in der arabischen Welt unterwegs ist, ist man viel näher an irgendwelchen existenziellen Fragen des Lebens, glaube ich. Man nimmt überhaupt nichts für selbstverständlich. So diese Dinge, die man eben hier so hat, was man alles für so selbstverständlich nimmt. Ich finde immer ganz wichtig, den Leuten auch hier zu sagen, dass sie eigentlich ihnen bewusst wird, was für wahnsinnige Privilegien sie hier haben. Mhm. Und sie haben ja dafür nichts getan. Sie sind dafür einfach, haben Sie sich Ihren Geburtsort ausgesucht?
Nein.
Naja, Sie könnten genauso gut in Gaza geboren sein. Ja. Oder was weiß ich, im Iran. Oder,
ja.
Dann wären diese ganzen Privilegien eben weg. Ja, dann ist keine Selbstverständlichkeit, dass Sie zur Schule gehen. Dann ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Sie jeden Tag Essen auf den Tisch kriegen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass Ihre Kinder zur Schule gehen und all diese Sachen.
Ja.
Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das den Leuten bewusst macht, auch hier in Österreich. Also und dass sie eben eigentlich den Sechser im Lotto gezogen haben, mit schlichtweg, indem sie dadurch, dass sie hier geboren sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich dessen bewusst zu werden, der Gnade seines Geburtsortes. Weil dann, glaube ich, schaut man auf das Leben ganz anders.
Ja.
Also und auch auf die anderen ganz anders, weil man in dem Moment hört man auf, von oben nach unten zu schauen, sondern sieht die Dinge auf Augenhöhe. Und das, glaube ich, ist immer, finde ich, sehr wichtig. Und dafür ist Leben in der arabischen Welt sehr heilsam.
Das muss ein krasser Kulturschock dann immer für sie sein, nach Wien zurückzukehren oder halt nach Wien zu kommen.
Also besonders krass ist, wenn du dann aus einem Krieg kommst oder irgendwie wirklich einer miserablen Situation und dann auf einmal hier in Wien über irgendwie durch irgendwelche Parks im Schlosspark spazieren gehst oder so. Also da ist es schon so, dass, also die Welt, denke ich mir manchmal, ist zu groß, als dass sie wirklich in einen menschlichen Kopf passt.
Ja. wie ist das Leben in Kairo? Das stelle ich mir arg vor, Riesenstadt. Also, reden wir über Kleinigkeiten wie, weiß nicht, Verkehr oder Behördengänge, wie ist das?
Naja, also einmal, es ist eine 20-Millionen-Stadt, also ja. Mehr Menschen als in ganz ja. Österreich leben. Es ist natürlich eine komplette Reizüberflutung aller Sinne. Ja? Also das ist, irgendwann hat mir gesagt, Kairo, das ist so das Motto, zu viel ist nicht genug. also du hast wirklich, also alle deine Sinne sind immer auf Anschlag. Und das ist einerseits wirklich toll, ja, andererseits natürlich auch anstrengend, klar. Und das gilt jetzt für viele Dinge, gilt für den Verkehr, gilt für Behördengänge. Also ich habe einmal, was weiß ich, Behördengänge sind ja auch immer sehr witzig. Wenn du dann, war ich im Verkehrsamt und war Zeuge eines Streites, das war dann jemand, der seine Strafzettel bezahlen musste. Und der hatte einen Strafzettel bekommen für das Überfahren einer roten Ampel. In der Straße so und so. Und dann hat er ihm gesagt, aber in der Straße gibt es überhaupt keine Ampel. Mhm. Und dann hat der Beamte gesagt, das interessiert ihn nicht, ob es in dieser Straße eine Ampel gibt oder nicht. Hier gibt es einen Strafzettel, dass er in dieser Straße eine rote Ampel überfahren hat. Und es war ein sehr schöner Streit zwischen den beiden. Aber er hat natürlich am Ende hat er bezahlt, klar.
Musste ja.
Ja, natürlich.
Sie sind über 22 Jahre, oder? War es beim ORF? Über 20 Jahre.
22 Jahre beim ORF, 35 Jahre insgesamt als Korrespondent, ja.
Mhm. Wie hart war das für Sie? Ich weiß noch immer nicht, was der exakte Grund war.
Ja, das weiß ich auch nicht. Nein.
Wer hat es Ihnen gesagt und was war die
Begründung? Ja, also die Begründung war Generationenwechsel.
Okay.
Ja, also ich bin jetzt zarte 62 Jahre alt. Mhm. Das war die offizielle Begründung. Interessant finde ich, wie es in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, nämlich sehr, sehr politisch. Also da wurde es halt so diskutiert in dem Rahmen mit, dass es natürlich auch viele, viele Angriffe auf mich gab, auf den sozialen Medien wegen meiner Gaza-Berichterstattung und meiner Libanon-Berichterstattung und diese Dinge. Und dass das sozusagen der Grund sei. So wurde das in der Öffentlichkeit diskutiert, was ich auch wirklich toll fand. Ist, dass es nach dieser Entscheidung eine sehr große Welle der Wertschätzung mir entgegengeschlagen ist. Also ich hab nicht irgendwie hunderte von Reaktionen bekommen an E-Mails und an Kommentaren, sondern tausende. Mhm. Und es gab irgendwie eine Unterschriftenaktion mit, ich glaube inzwischen sind 25.000 Unterschriften darauf, dass ich beim ORF bleiben soll und ähnliches. Also diese Wertschätzung ist natürlich eigentlich viel größer als jede Personalentscheidung des ORF. Also das ist etwas, wo ich denke, einmal ist es natürlich, hat mich das wahnsinnig bewegt und wirklich berührt, viele der Dinge, die da kamen.
Und so gesehen muss es Sie sehr getroffen haben.
Es hat mich überrascht. Es hat mich überrascht, aber ich habe dann ziemlich schnell gesagt, okay, ich lege jetzt den Vorwärtsgang ein und schaue nicht zurück.
Mhm.
Und habe ihm gedacht, man, mit dieser Wertschätzung, die du da in der Öffentlichkeit hast, musst du eigentlich irgendwie weitermachen. Ja? Ja. Also egal ob ORF oder was anderes. Ja.
Aufhören war kein Thema generell.
Nein. Also das ist, da bin ich überhaupt nicht der Typ für Aufhören. Nee, ich habe auch gedacht, dass es eine gewisse Verpflichtung ist. Also wenn du sozusagen so eine große Wertschätzung hast und die Leute gesagt haben, wir wollen, dass du irgendwie weitermachst und so weiter, dann habe ich mir eben überlegt, was machst du jetzt? Also du kannst jetzt schauen, dass du ich schreibe ja immer noch für andere Medien und so, schalte auch noch für andere Fernsehstationen und arbeite auch wahrscheinlich in Zukunft ab und zu live frei für den ORF, aber nicht mehr als Korrespondent. Aber ich habe dann wirklich gedacht, ich möchte eigentlich mein eigenes Ding haben. Also wo mir wirklich niemand mehr reinredet.
Ja.
Und dann habe ich beschlossen, es war ja witzig, dass ich habe dann gesagt, ich möchte meinen eigenen Podcast machen. Dann kamen gleich mehrere Medien auf mich zu und haben gesagt, ob ich nicht den Podcast bei Ihnen machen möchte.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte mein Ding machen. Ich möchte nie wieder, dass mir irgendjemand reinredet bei irgendwas. Also das habe ich mir bei meinen 62 Jahren und 35 Jahren Arbeit verdient, glaube ich, dass ich also sozusagen mein eigener Herr bin, meiner wenig, was ich mache. Und dann habe ich beschlossen, eben diesen eigenen Podcast aufzuziehen, nah Ost, nah dran. Hab dann die Leute so ein bisschen gefragt, was erwartet ihr so über soziale Medien von so einem Podcast? Haben gesagt, ja, also einerseits weiterhin Analysen, um Dinge, die in der arabischen Welt passieren, einzuordnen und andererseits natürlich interessante, inspirierende Gesprächspartner. Mhm. Und genau so habe ich das dann jetzt aufgezogen. Das läuft jetzt seit 5 Wochen, läuft wunderbar, also läuft wirklich sehr gut. Wir waren am Wochenende der zweitmeist gehörte Podcast in Österreich.
Gratulation.
Ja, also das war wirklich toll. Also das läuft sehr, sehr gut. Und es ist einfach definitiv mein Format, weil was mich immer gewurmt hat, waren diese Live-Schaltungen. Karim, Zip, erklär uns den Nahen Osten in 1:30. Mhm. Ja, also das war immer ein tiefer Frust bei mir, weil ich immer so viel mehr zu erzählen hätte. Und so ein Podcast, glaube ich, ist eigentlich auch so ein bisschen das Gegenprogramm zu dem, was wir in unserer Zeit gerade erleben mit diesen immer kürzer werdenden Aufmerksamkeitsschwellen, die wir da haben, ein wirkliches Gegenstück, irgendwo mal richtig sich Zeit zu nehmen, irgendwo in die Tiefe zu gehen, irgendwas lange zu bereden. Wie würde es jetzt machen, sozusagen? Ja? Und das ist genau das Format, was mir eigentlich richtig gut passt, finde ich. Ja? Also da habe ich meine eigene Wellenlänge gefunden, sozusagen. Ja. Und hoffe jetzt, dass das eben viele, viele Hörerinnen und Hörer eben auch auf dieser Wellenlänge dann mit mir mitschwimmen werden. Ja?
Ich sage mal, die Themen werden Ihnen nicht so schnell ausgehen im Nahen Osten, auch wenn ich jetzt...
Themen werden nicht so schnell ausgehen. Ich glaube, was wirklich einer der Probleme irgendwann sein wird, es ist ja auf Deutsch und sozusagen immer wieder deutschsprachige Gesprächspartner zu finden über Nahost. Da ist natürlich der Pool irgendwann mal... ist schon begrenzt natürlich. Ich muss schauen, wie ich damit umgehe, dann auf Dauer. Und man muss natürlich auch schauen, wie man davon irgendwann auf Dauer leben kann. Das ist die zweite große Herausforderung, die sich stellt.
Aber als zweitmeistgehörter Podcast des Landes, dann kann
ja, also wir müssen dann irgendwann mal, also im Moment machen wir es noch nicht, wir haben noch keine Werbung geschaltet, aber ich denke mir, nach dem Sommer werden wir das dann tun, wenn man dann Werbung reinschaltet und dann muss ich schauen, kann ich mich damit über Wasser halten oder nicht? Also ich will ja nicht reich werden. Meine Kinder sind alle durch die Ausbildung. Ich muss jetzt nicht irgendwie noch groß ein Haus abzahlen oder irgendwas zusammensparen oder irgendwas. Ich muss mich einfach irgendwie über Wasser halten können und das sozusagen Geld ist eigentlich, also das für mich wichtiger ist, mich journalistisch zu verwirklichen und irgendwie muss ich davon leben können. Aber logisch, das ist das ist irgendwie die Balance, die ich finden muss. Ja.
Und ORF-Pension?
Ich habe keinen festen Vertrag beim ORF gehabt, 22 Jahre lang nicht. Ja.
Okay, also niemals angestellt gewesen?
Nee, kein einziges Mal, keine einzige Minute war ich beim ORF angestellt.
Okay, das ist hart, ja.
War einerseits hart, aber andererseits hat mir das natürlich eine gewisse Freiheit gegeben, also eben für viele andere Medien zu arbeiten und viele, viele andere Sachen zu machen. Das ist jetzt auch ein bisschen eine gute Basis, auch wenn es mit ORF vorbei ist, weil es eben nicht mein einziges Standbein war, sondern ich schon viele, viele andere Dinge natürlich auch am Laufen hatte und das hilft mir natürlich jetzt, klar.
Es gab doch immer, oder natürlich diese Korrespondententreffen in Wien am Königlberg dann, ich weiß nicht, einmal im Jahr vielleicht oder öfter. Und gab es eigentlich Dispute oder anregende Gespräche mit dem Israel-Korrespondenten, keine Ahnung, Ben Segenreich oder Tim Kuppal oder wer auch immer?
Ja, es gab immer, also wir waren auch immer so, nicht nur auf den Korrespondententreffen, sondern auch immer so mal in Kontakt. Ja. Also wir haben uns schon miteinander ausgetauscht.
Ja.
Ich meine, es war ja im Grunde genommen, die Idee war ja nicht so schlecht, in einem so polarisierten Thema wie Israel-Palästina tatsächlich eben alle Seiten abzudecken.
Mhm.
Ja, also
natürlich.
Du hast einen Korrespondenten in Tel Aviv oder in Haifa, da hattest die Leute im ORF und du hattest mich in Kairo und irgendwie hat man damit, glaube ich, ein breiteres Bild bekommen. Ja. Mhm. Also ich hoffe ja, dass der ORF es wirklich schafft, dann irgendwie nochmal ein Büro aufzustellen und dass dann meine Nachfolger und Nachfolgerin da anfängt, wo ich aufgehört habe. Ja.
Weil das Büro ist abgebaut worden.
Das Büro in Kairo ist zugeschlossen worden.
Und wie ich gehört habe, waren Sie Zeuge, in Ihrem Podcast habe ich gehört, Sie waren Zeuge, wie es von einem Techniker einfach abgebaut wurde.
Ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe schon ziemlich schnell nach vorne geschaut, wie es weitergeht, aber das war natürlich schon traurig, ein funktionierendes Büro abzubauen. Es geht ja dann auch nicht nur um mich, sondern es ging um zwei Mitarbeiter von mir, die Kameramann und die Produzentin, die ihre Jobs verloren haben.
Ja.
Und das war schon ein emotionaler Moment. Es war eigentlich traurig natürlich.
Irgendwie. Natürlich, ja.
Und das, also etwas, was eigentlich gut funktioniert hat, zuzuschließen.
Wie oft waren Sie eigentlich in Lebensgefahr in dem Job?
Ja, gut, das werde ich immer wieder gefragt. Also es gab immer wieder brenzliche Situationen, aber ich finde, was mich viel mehr beschäftigt hat, waren so Dinge, dass du mit Leuten gesprochen hast. Also zum Beispiel, ich habe einmal mit einer jesidischen Frau gesprochen, die war vom IS verschleppt worden und die mit ihrem eineinhalbjährigen Kind und die ist dann irgendwie da in Mosul wie Vieh verkauft worden und war dann bei ihrem Käufer ein halbes Jahr bei dem zu Hause mit ihrem eineinhalbjährigen Kind, mit all dem, was man sich jetzt so vorstellen kann darunter. Und dann ist ihr die Flucht gelungen und wir haben sie dann interviewt in Nordirak, in einem kleinen Dorf. Und es war so eine Frau, die ist eigentlich komplett traumatisiert. Man merkt es immer, wenn jemand so ganz monoton eine wahnsinnige Geschichte erzählt, so als ob sie selbst damit nichts zu tun hat, als ob sie selbst neben sich sitzt.
Mhm.
Also eigentlich schwer traumatisiert. Ihre Geschichte erzählt, was ja dann in dem Haus passiert ist und all diese Dinge, wie ihr die Flucht gelungen ist. Und dann sagte sie am Ende des Gesprächs, ich überlege mir jeden Tag, ob ich mich umbringen soll. Aber ich habe ein eineinhalbjähriges Kind auf dem Schoß und ich habe das Kind meines Vergewaltigers im Bauch.
Gottes Willen.
Und was machst du dann? Sagst du, vielen Dank für dieses Gespräch? Also es sind so Momente, wo du dann irgendwie da sitzt und eigentlich eine unglaubliche Ohnmacht spürst. Und diese Ohnmacht, die habe ich sehr, sehr häufig gespürt. Und das war so eigentlich, das ist das, was mich wirklich viel mehr beschäftigt hat als die Frage, wie gefährlich war es. Und natürlich ist immer zu uns geschossen worden oder ich habe Autobomben erlebt, die nicht weit weg von mir in die Luft gegangen sind und solche Dinge. Diese gefühlte Ohnmacht war eigentlich viel etwas, was mich viel, viel mehr beschäftigt hat.
Was machen Sie dann, wenn bei so einem Gespräch zum Beispiel nach dem Interview?
Naja, das ist wirklich, man lädt das natürlich alles ein, ne? Das mit selbst ein, in seine Seele. Ich glaube, das Entscheidende dabei war immer, dass man es wieder auslädt. Also, dass man dann eben eine Fernsehgeschichte, Radiogeschichte draus macht, Artikel schreibt, Bücher schreibt, Podcasts macht.
Ja, ja.
Also das sind so die Dinge, wo man wieder die Sachen auslädt. Das heißt, also was wir jetzt hier machen, ist auch ein Teil meiner Therapiestunde.
Ja, ja, ja. Verstehe ich. Ja.
Ja.
Wie oft waren Sie, dann frage ich anders nicht, wie oft waren Sie in Lebensgefahr, sondern wie oft waren Sie den Tränen nahe?
Nicht nur nahe, sehr häufig.
Ja.
Sehr häufig in meiner Arbeit, ja.
Und trotzdem lieben Sie Ihren Job, nehme ich an.
Es ist jetzt ja erstmal vorbei mit der Reiserei, aber ich hätte das in all dieser Zeit mit niemandem getauscht. Also ich fand das ist ein unheimlich aufregender Job gewesen. Du bist immer da, wo was passiert und du kriegst einfach so das richtige Leben mit. Du bist nicht in irgendwelchen Blasen, sondern du wanderst in den verschiedenen Blasen rum und sitzt an einem Tag mit irgendeinem Milliardär und interviewst ihn und am nächsten Tag sitzt du in irgendeinem Lager mit jemandem, der nicht viel mehr hat, als was in eine Tasche passt. Und das habe ich immer als totales Privileg empfunden, dass du all diese Sachen erleben kannst, dass du all diese Menschen treffen kannst, dass du mit ihnen sprechen kannst, dass du, was mir auch sehr wichtig war, sie einfach ihre Geschichte erzählen lässt. Also auch nicht von oben, dass sie auf Augenhöhe über sie berichtest. All diese Geschichten, das war immer sehr wichtig, ihnen eine Stimme zu geben. Das waren so die Dinge, die mir in meiner Arbeit immer wichtig waren und wo ich immer gedacht habe, das würde ich eigentlich, ich bereue keine Sekunde von meinen letzten 35 Jahren meiner Arbeit.
Das muss völlig absurd dann tatsächlich für Sie sein, zum Beispiel nach Wien zu kommen und dann Leute zu sehen, die sich aufregen, weil die U-Bahn zu spät kommt oder so.
Ja, gut, ja, das ist, die Wiener sind ja sowieso dafür bekannt, dass sie ganz besonders viel jammern. aber zum Beispiel, ich habe ja so jetzt letzte Woche habe ich immer so ab und zu mal telefoniert. Da war ich noch in Kairo und habe dann ab und zu mit Leuten hier in Wien telefoniert. Und da war es, als es hier so fast 40 Grad hatte. Und da habe ich gedacht, okay, also da ist jetzt, man merkt irgendwie, das ist jetzt nicht mehr jammern, sondern sie fangen an, wirklich zu leiden. Und du merkst den Unterschied irgendwie. Ja? Also wenn es dann wirklich irgendwie anstrengend wird.
Was macht man eigentlich in Kairo gegen die Hitze?
Naja gut, da hat man, einmal ist es eine sehr trockene Hitze, meistens. Das heißt, es ist schon mal irgendwie erträglicher. Das finde ich hier immer gar nicht so, also wenn es hier über 30 Grad hat, finde ich auch anstrengend. Und du hast natürlich, bist in Klimaanlagen, Ventilatoren überall. Ja? Also das ist einfacher dann in dem Sinne.
Verstehe, ja. Die letzte Frage, die ich immer stelle, weil jetzt kommen wir zum Ende des Gesprächs, zum Ende dieses
Tages. Also sind wir schon fertig?
Ja. Oder sollen wir noch weiter sprechen?
Wie lange? Nein, das ist okay.
Halbe Stunde, ist doch gut.
Nein, ist gut, ja.
Nämlich ganz was anderes, und zwar, ob Sie einen Lieblingsfilm haben.
Ja, ich habe einen Lieblingsfilm habe ich nicht, aber ich war zum Beispiel gestern in der Premiere eines Filmes, auf Arabisch heißt er Qissas, also auf Englisch Stories. Von einem österreichisch-ägyptischen Filmemacher, Abu Bakr Shawki, der schon mal ist ein ausgezeichneter Filmemacher, der hat in Cannes auch Preise gewonnen für einen früheren Film. Und der hat gestern eben seinen neuen Film hier in Österreich vorgestellt, im Gartenbau-Kino. Und es ist eine wunderschöne ägyptisch-österreichische Liebesgeschichte eigentlich.
Die wo spielt?
Ja. Sie spielt ein bisschen in Österreich, aber hauptsächlich in Ägypten.
Ja.
Aber es geht gar nicht mal sozusagen um diese Beziehung zwischen diesen zwei Leuten, sondern es ist viel größer. Es ist einfach, wie diese zwei Dinge zusammenkommen, Österreich und Ägypten, und wie das mit den Familien funktioniert und wie sie am Ende, es ist einmal so eine schöne Liebesgeschichte, weil sie am Ende alle merken, dass sie doch irgendwie alle ziemlich ähnlich sind. Ja, also dass sie irgendwie so viel Gemeinsamkeiten haben, obwohl sie sich eigentlich zum Teil überhaupt nicht unterhalten können. Und da sitzen die zwei, also der Vater von der Österreicherin sagt immer, er macht immer den Vergleich, dass Fische und Vögel können nicht heiraten.
Ja.
Ja, weil dem einen werden nie Flossen, dem anderen werden nie Flügel wachsen. Er will praktisch den immer davon zu überzeugen, dass das alles keinen Sinn hat. Ja. Und am Ende sitzen dann die zwei Väter zusammen. Sie können sich nicht miteinander verständigen und halten sich die Hände und schauen in die Welt. Und es ist einfach, es ist ein wunderschönes Szenen, auch so ein bisschen, also es ist eine Familie, die eigentlich immer eine Niederlage nach der anderen einsteckt. Und es sind keine Gewinner. Ja? Also sie stecken eine Niederlage nach der anderen ein, und das ist so ein bisschen natürlich auch eine Metapher für ganz Ägypten. Oder vielleicht sogar weitergehend. Also immer wieder wird auf dich draufgehauen. Ja. Und du stehst aber trotzdem, und du hast diese kleinen Freuden dazwischen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz toller Film. Also der läuft jetzt am Freitag, glaube ich, in Österreich in den Kinos an, und das ist eine absolute, geht's rein in diesen Film und schaut's euch den an. Also mir hat er wahnsinnig gut gefallen.
Okay, dann klare Empfehlung, Stories, und außerdem klare Empfehlung, der Podcast von Karim El-Gouari.
Ja, bitte. Ja.
Nahost nah dran.
Nahost nah dran. Und kommen zweimal die Woche, kommen zwei Episoden jede Woche. Das ist relativ viel Arbeit, habe ich mir nicht so vorgestellt. Also ich arbeite mehr als jemals in meinem Leben mit diesem Podcast. Also immer eine Analyse, die meistens am Mittwoch kommt, und dann ein Gespräch. Zum Beispiel jetzt haben wir dann, das kommt jetzt raus, dann ist ein Gespräch mit einem deutschen Journalisten in Tunesien, der eben seit über 10 Jahren diese ganze Migrationsgeschichte in Nordafrika anschaut und vor allem, wie die EU dort diesen Migrationsstopp auslagert,
ja,
an diese Regime, an irgendwelche Milizen in Libyen, und was die dann so betreiben. Und sein Argument ist, fand ich wirklich Irre hat gesagt, also die Europäer echauffieren sich darüber, was da mit in den USA passiert, mit ICE und Homeland Security und wie die mit den Leuten umgehen und wie sie von der Straße weg verhaften und zurückschicken und ähnliches. Und er sagt, das ist, was da in Nordafrika passiert, in Libyen und in Tunesien und in anderen Ländern, ist uneins schlimmer als das, was ICE in den USA macht. Wir haben über 20.000 Tote in den letzten 10 Jahren im Mittelmeer. Ich glaube, allein dieses Jahr sind es schon 2.000.
Aber keiner weiß es.
Aber es ist halt aus den Augen, aus dem Sinn. Ne? Keiner sieht's, keiner hört's. Mit dem habe ich eben eine Stunde lang gesprochen und einmal einfach hingeschaut.
Ja.
Also das war auch wieder so ein Thema, was mir eigentlich sehr, sehr wichtig ist.
Mhm. Aber Sie leben in Kairo und machen den Podcast dann von hier?
Alles Mögliche. Ich mache den Podcast manchmal in Kairo, manchmal in Wien, manchmal schalte ich mir jemanden zu über irgendwelches, also eine Software sozusagen, wo du dann mit jemandem woanders redest. Also eigentlich alles, je nachdem, wo ich gerade bin und je nachdem, wo die Gäste sich gerade aufhalten. Ja.
Also quasi Themen fliegen Ihnen wahrscheinlich zu?
Themen, ja, natürlich, meine Themen sind unendlich. Themen sind unendlich. Das Wichtige ist dann halt, dann einen guten Gesprächspartner zu finden. Einen guten deutschsprachigen Gesprächspartner zu finden, ist dann nochmal eine größere Herausforderung. Also ich weiß nicht, wie ich da auf Dauer mit umgehe, ob ich da zwischendrin auch was auf Englisch machen werde zumindest oder so. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Mhm. Muss ich schauen, wie sich das entwickelt. Aber bis jetzt eben eigentlich sehr, sehr gut. Nach 5 Wochen rennt er gut, der Podcast. Ja.
Sehr gut. Und er soll weiter gut rennen. Also zuhören, einschalten. Vielen Dank fürs Kommen, sage ich.
Danke sehr.